Kolosser 3, 1-4, lass uns lesen. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Lass uns kurz beten miteinander. Vater, wir haben hier eine Stelle vor uns, die so wichtig ist. Ich glaube, Vater, dass das eine Stelle ist, dass wenn unser Herzen durch deine Kraft, durch deinen Geist, wenn wir das verstehen und dann anwenden würden in unserem Leben, da würden wir deine Macht erfahren, deine Kraft erleben, deine Freude. Wir würden sehen, wie du uns verändern würdest. Wir würden merken, wie die vorigen Sorgen, wie die Schwächen, die Kummer, also alles, was wir erleben, das uns bedrückt, wie du uns dafür Kraft gibst und eine Freude schenkst, die wirklich wunderbar ist. Herr, es macht mich traurig, wenn ich in meinem eigenen Leben das sehe, dass ich meinen Blick von Christus weggebe und dann merke, wie ich dann innerlich betrübt bin. Und es tut mir auch leid, es tut uns allen leid, wenn wir andere Geschwister sehen, die gerade keine Freude haben, gerade in große Kämpfe stehen und nicht zu diesem Frieden, zu dieser Kraft in Christus irgendwie durchkommen. Herr, du kannst das wirklich bewirken. Aber Herr, wir wissen auch, dass unser Herzen, unser Denken neu orientiert werden muss. Wir brauchen ein Herzen, ein Denken, das an deinem Wort, an die Wahrheit orientiert ist und nicht an diese Welt, nicht an diese Erde, nicht das Irdische. Und es ist etwas, das abstrakt ist, Herr. Aber es ist die Wahrheit. Es ist Beziehung. Es ist Liebe. Es ist Vertrauen. Und Herr, wir wollen gemeinsam heute bitten, dass du unser Herzen öffnest. Dass wir bereit sind, unsere eigene Denkweisen, unser eigenes Trachten unter deinem Wort zu unterordnen. Dass wir das wirklich auch bereit sind zu überprüfen, ob Christus wirklich alles in allem ist in unserem Leben. Herr, wir brauchen deine Kraft und bitten um deine Hilfe im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Orientierung, ein wichtiges Wort. Es wird heute in vielen Bereichen verwendet, aber reden wir heute von unserer Lebensorientierung, unserer Richtung, das, worauf wir hin zielen mit unserem Leben. Also wenn man als Kind aufwächst und klein ist, die Orientierung, die wir haben, ist oft einfach Spaß haben. Möchte was Lustiges tun, möchte spielen. Oder vielleicht die Kinder, dann dreht sich's um, möchte was Leckeres essen. Aber natürlich, je länger man lebt und aufwächst, eine der Sachen, das für Menschen notwendig ist, ist, dass diese Orientierung sich auch mit der Zeit verändert und Verantwortung ein Teil dieser Orientierung wird. Würdest du jetzt ein 30-jähriger Mann treffen und das Einzige, was er tun will, ist mit Lego spielen oder Playmobil? Oder vielleicht sagst du, ja, ich möchte einfach Eis essen den ganzen Tag. Du würdest wahrscheinlich denken, irgendwas ist da schiefgelaufen in seiner Erziehung. Er ist immer noch ein Kind, obwohl er eigentlich schon alt genug ist, um erwachsen zu sein. Orientierung ändert sich im Leben immer wieder. Wir lernen dazu. Es gibt neue Orientierungen, die notwendig sind, wenn wir heiraten. Also wir haben eine Hochzeit, die bevor uns steht, und Andi und Lea werden in kurzer Zeit das Ja-Wort zueinander sagen. Andere haben ja auch in letzter Zeit, ich sehe ein paar neue Ehepaare hier, die vor mir sitzen. Diese Orientierung ist etwas, das man in dieser Zeit auch verändern muss. Davor ist man ledig, ist man, ja, denkt man anders, als wenn man verheiratet ist. Dann hat man eine Ehefrau oder einen Ehemann. Und Man muss dann lernen, wie leben wir zusammen. Vielleicht vorher, ich weiß es gar nicht, ich sage jetzt nicht über Andi jetzt, aber manche Männer, die alleine leben, sie schauen nicht so ungefähr auf die Ordnung, weil, ja, wer braucht das? Ich habe Ziele, ich habe jetzt Aufgaben zu erledigen, so schmeiße ich das hier da oder irgendwo hin. Aber dann, wenn man heiratet, soll man Ordnung halten. Ich musste lernen, als ich dann eben mit Grace wir geheiratet haben, ich musste lernen, meine Schubladen zuzumachen. Also, weil, wieso soll ich die immer wieder auf und dann wieder zumachen? Die Sachen, die da drin sind, brauche ich. Und Grace hat mich dann gebeten, könntest du das bitte, ja, regelmäßig wieder zumachen. Ich habe mich da neu orientieren müssen. Das ist ja nichts Schlimmes, das ist einfach Realität. Dann kriegt man Kinder. Das ist eine ganz neue Orientierung, oder? Okay, jetzt dreht sich's nicht mehr, meine Nacht ist, ich schlafe durch. Sondern jetzt kriegst ein Baby. Und was tut das Baby mitten in der Nacht, vor allem für, wenn das Baby gestillt wird? Was muss die Mutter jetzt, woran muss sie sich neu orientieren? Wenn das Baby Hunger hat, kann ich nie weiter schlafen. Dann muss ich stillen. Und da wir Männer sind befreit. Aber dann später haben wir andere Verantwortung. Oder vielleicht nachdem das Baby gestillt hat, müssen wir das Baby dann trösten. Egal. Es gibt da neue Orientierungen, die man hat, wenn das Leben neu wird und anders wird. Man hat eine neue Arbeit. Man denkt, okay, in der alten Arbeit habe ich das so gemacht, aber jetzt habe ich einen neuen Chef, jetzt habe ich eine neue Aufgabe, muss mich da neu orientieren. Oder, sagen wir jetzt, man geht in Pension. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Ich habe vor, mit 99 in Pension zu gehen. So, vielleicht wird das bei mir auch irgendwann mal vorkommen. Aber geht man in Pension, man hat vorher voll Gas gegeben in der Arbeit. Ich glaube, man hat sich so, auch hoffe ich, sich gefreut zu arbeiten. Und dann auf einmal diese lang ersehnte Ruhe. Aber was mache ich jetzt? Manche Leute haben damit überhaupt kein Problem, weil sie sowieso schon mehr als genug zu tun haben. Der Gerhard sagt, ich kann ein Lied davon singen. Und andere aber gehen in Pension und auf einmal, wofür bin ich da? Was soll ich jetzt machen? Was ist meine neue Orientierung? Man merkt das immer wieder im Leben, dass die Orientierung extrem wichtig ist. Was tue ich mit meinem Leben? Was tue ich jetzt? Im christlichen Leben, wir müssen aufpassen, dass unsere Orientierung wirklich Christus ist. Wir haben bis jetzt einige Warnungen gesehen. Bevor wir die noch einmal betrachten, wiederholen wir wieder, wer Jesus ist. Weil alles, was im Kolosserbrief steht, ist auf diese Wahrheit aufgebaut. Paulus hat sich wirklich bemüht, in Kapitel 1 und 2 bis Vers 15, eigentlich uns klar und deutlich darzustellen, wer wir in Jesus Christus sind. Unsere Orientierung ist an Jesus. Christus ist, das Wort Christus, wenn wir das Kapitel 2, Vers 6 anschauen, wo seine Namen erwähnt werden, er ist Christus, Jesus, der Herr. Christus bezieht sich auf, er ist der Messias, der Gesalbte. Und ich habe versucht, dieses Mal das ein bisschen neu zu formulieren, vielleicht dann von einem anderen Blickwinkel. Worauf bezieht sich das? Zeit. Im Alten Testament, im Neuen Testament. Jesus hat einen Plan. Das ist schon seit Garten Eden so. Jesus ist der Christus. Er ist der Plan Gottes für diese verlorene, gefallene Welt. Jesus erfüllt diese Aufgabe. Er ist der lang ersehnte, gesalbte der Messias. Er ist Christus. Er ist Jesus. Die Name, Yahweh rettet. Das heißt, er ist die Lösung für den Tod. Unser größten Feind. Und warum gibt's den Tod? Durch die Sünde. Die Sünde hat den Tod herbeigeführt, hineingebracht. Und Jesus ist der Retter von Sünde und von dem Tod. Jesus, Yahweh, Gott, rettet. Das ist, was sein Name bedeutet. Du und ich haben alle ein Ablaufdatum, sei denn der Herr kommt vorher zurück und entrückt seine Kinder. Aber alle haben ein Ablaufdatum. Das ist das die Werkseinstellung. Und manche von uns merken, dieser Ablaufdatum kommt näher und näher und näher. Wenn man schon ein halbes Jahrhundert alt geworden ist, dann denkt man, okay, ja, bin mir mehr so jung, wie ich früher war. Wie ist das möglich? War es nicht schon gestern, dass ich erst 18 geworden bin? Es geht schnell. Aber Jesus ist der Retter. Er gibt uns die Rettung von Sünde, von dem Tod, den wir brauchen. Er ist die Auferstehung und das Leben. Er ist das. Jesus ist Rettung und er ist der Herr. Es gibt niemand, der höher ist. Er ist König aller Könige. Er sitzt zu Rechten des Vaters. Alle Autorität ist ihm gegeben worden, sagte Jesus. Philipper 2 sagt, er ist hoch erhöht worden wegen seinem Gehorsam. Jesus ist der König aller Könige. Er hat die volle Autorität. Das heißt, wenn du Christus hast, hast du alles, was du brauchst. Warum? Weil der Vater, Gott der Vater, durch seinen weisen Ratschluss hat beschlossen, dass in Christus Jesus alle unsere Probleme, alle unsere Verfehlungen gelöst werden können. Und das ist, was wir dann auch in Kolosser 2 gesehen haben. Was der Vater durch Jesus tut, ich habe hier das Bild, das der Peter für uns gemacht hat, auf unser Rednerpult, weil es zeigt das Kreuz und das leere Grab. Was hat der Vater durch Jesus getan? Tote lebendig gemacht, alle Übertretungen vergeben, Schuldschrift ausgelöscht, er hat sie ans Kreuz geheftet. Wer ist das? Jesus wurde ans Kreuz geheftet. Er entwaffnete alle Feinde und er stellte sie öffentlich bloß und triumphierte. Das sind die Dinge, die wir bis jetzt über Jesus, und wir haben noch mehr gesehen, aber Eckpunkte, vor allem in Kapitel 2, in die Versen 13 bis 15, was der Vater durch seinen Sohn bewirkt hat und getan hat. So, Gott, der Vater, wirkt durch seinen Sohn, Jesus, und gibt uns wahres Leben. Erfüllt alle unsere Bedürfnisse. Sorgt dafür, dass niemand gegen uns in Christus sein kann. Niemand ist höher als er. Er ist die höchste Autorität. Er ist der Retter. Er ist Gottes Plan schon von Anfang an. Und wegen ihm sind alle unsere Sünden am Kreuz eben bezahlt worden. Du und ich dürfen im Glauben alle diese Vorteile in Christus einfach annehmen wie ein Geschenk. Weil Gott so ist. Er ist gnädig. Gott ist voller Liebe. Deswegen, wo finden wir die wahre Fülle? Unsere Batterie sozusagen, geistlich gesehen, ist nur vollgeladen, wenn wir in Christus sind. Die Realität ist, wenn du Jesus hast, hast du alles, was du brauchst. Und du hast Jesus schlicht und einfach, weil du ihn im Glauben angenommen hast. Weil du ihm Vertrauen schenkst. Du erkennst deine bittere und wirklich, es gibt kein besseres Wort, wirklich verdammte Lage. Ich habe die Hölle verdient. Würde Gott mich in der Hölle schicken, würde er mir wirklich dorthin schicken, wo ich hingehöre wegen meiner Sünde. Es ist nicht schön, das zu sagen. Wir mögen das nicht, aber das ist die Realität. Gegenüber einem heiligen, gerechten, vollkommenen Gott bin ich nicht heilig, gerecht und vollkommen. Was tut ein guter Gott mit einem sündigen Mensch? Er muss die Sünde bestrafen. Aber was tut ein gnädiger Gott, wenn er merkt, hier sind die Menschen, die in ihrer eigenen Kraft nichts tun können, um aus ihrer verzweifelte Lage herauszukommen? Was tut ein gnädiger Gott? Er gibt dann die Lösung. Er schickt einen Ausweg. Er sagt, wisst ihr, wenn ich euch gebe, was ihr verdient habt, dann müsste ich euch alle in der Hölle schicken. Aber wisst ihr, was ich mache? Ich bezahle eure Hölle für euch. Damit jeder, der mich annimmt, der diesen im Glauben Jesus annimmt, errettet werden kann. Nimm das Geschenk an. Ich möchte euch gar nicht bestrafen. Ich möchte euch gar nicht in der Hölle schicken. Ich bezahle eure Hölle für euch. Das ist, was Jesus getan hat. Und er gibt uns nicht nur Vergebung und Errettung von der Hölle und von unseren Sünden und von unseren Schwächen und Verfehlungen. Er gibt uns viel mehr. Die absolute Fülle und Freude des Lebens, wenn wir uns an ihm orientieren. Nur, wir sind nicht in einer neutralen Welt. Und in den letzten Wochen haben wir die Räuber betrachtet, die selbst in der Gemeinde sich einschleichen wollen. Dinge, die uns von Christus ablenken wollen. Und wir haben eben in den letzten Wochen die ritualistische Gesetzlichkeit betrachtet. Wie Paulus auch damals sagt, passt auf. Es gibt Leute, die sagen, ihr müsst das einhalten und das einhalten und das einhalten, um einen irgendwie Gott, guten Christ zu sein, um Gott zu gefallen. Paulus sagt, nein, in Christus zur Fülle gebracht. Mystizismus, auch heute sehr verbreitet, muss irgendeine Erfahrung haben, irgendeine neue Offenbarung haben, muss irgendetwas erleben, damit du sagen kannst, Christus ist echt, Jesus ist real. Nein, nein, pass auf, pass auf. Das ist nicht, was du brauchst Christus. Verboten oder verbotsorientierte Gesetzlichkeit war das Letzte, was wir betrachtet haben. Wo Menschen sagen, weißt du, du bist erst ein guter Christ, wenn du einfach alles ablehnst. Und du lebst in einem Kloster irgendwo und trinkst Wasser und isst nur Brot, dann bist du wirklich geistlich und betest den ganzen Tag oder was weiß ich. Diese verbotsorientierte Gesetzlichkeit ist anders als ritualistische Gesetzlichkeit, das durch irgendwelche Zeremonien oder irgendwelche Gesten und solche Dinge behauptet, religiös zu sein. Verbotsorientierte Gesetzlichkeit sagt, wenn du das, das und das und das nicht tust, dann bist du geistlich. Das ist aber nicht Christus. Christus ist gekommen, um uns neues Leben zu geben. Christus ist gekommen, weil er uns wirklich befreien will. Und so, ich habe versucht, mit ein paar Bildern jetzt diese drei Räuber darzustellen. Wir haben hier ein, ja, es schaut wie ein orientalische Tempeldings, aber das soll ritualistische Gesetzlichkeit darstellen. Und hier haben wir eine Flasche für einen Flaschengeist. Das soll so Mystizismus sein, irgendeine Erfahrung, ein Erlebnis. Und hier ist dieses verbotorientierte Gesetzlichkeit. Das darfst du nicht berühren, nicht essen, nicht antasten. Dann bist du gut. Wir erkennen, alle diese Dinge machen uns nicht geistlich, machen uns nicht besser. So, die sind alle sozusagen, gefährlich, und wir lehnen das ab. Und wir tun genau das, was die Bibel sagt in Kolosser 2, wo er sagt, hab Acht, dass niemand euch beraubt. Okay, pass auf. Das ist nicht leicht, kein Spiel hier, das wir jetzt machen. Vers 8 in Kapitel 2. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. So, das lehnen wir ab, weil das für uns nicht gut ist. Das lenkt uns von Christus ab. Alles, was von Christus ablenkt, ist nicht gesund, ist nicht gut. Christus darf und muss im Mittelpunkt stehen. So, dann schauen wir das an und sagen, okay, jetzt weiß ich, was ich nicht tun soll. Gut, dann mache ich halt, was ich will. Die Frage, die dann natürlich entsteht, ist, was jetzt? Okay, es dreht sich nicht darum, dass ich in eine große Kirche gehe und irgendwelche Weihrauchgerüche rieche und dass ich dann irgendwelche Zeremonien mache und dann gehe ich raus und jetzt bin ich irgendwie geistlich. Das lehne ich ab. Okay, es ist auch nicht, dass ich in einer Ecke meditieren muss, bis irgendeine Erfahrung vorkommt oder irgendwas über mich kommt und ich verliere meine eigene Kontrolle und irgendwas übernimmt die Kontrolle, was eigentlich genau das Gegenteil ist, von Geist erfüllt zu sein. Und ich warte und suche irgendeine Erfahrung. Okay, nein, das brauche ich nicht. Und dann, okay, es ist nicht, dass ich ständig herumgehen muss sein wie die Amish und sage, nein, Auto ist böse oder nein, Fernseher ist böse. Ich fahre nur mit Kutsche und Pferde herum und trage nur schwarz und weiß und so weiter. Das erkenne ich. Hat mit Christus nichts zu tun. Aber was jetzt? Woran soll ich mich orientieren? Ich soll mich an Christus orientieren. Wie funktioniert das aber? Weißt du, wir Menschen denken immer so äußerlich, oder? So, gib mir eine Liste. Gehst du in der Arbeit und du hast jetzt einen neuen Job und dein Arbeitgeber sagt, weißt du was, Stan? Ich freue mich, dass du mein Mitarbeiter geworden bist. Deine Aufgabe ist, dich einfach an mich zu orientieren. Und du sagst, ah, toll, danke. Und was soll ich tun? Orientiere dich einfach an mich. Okay, wie? Tu das einfach. Hast du genug? Du sagst, okay. Dann gehst du nach die ganze Zeit und sagst, was macht der? Dann fangst du an. Du willst eine Liste haben. Was ist deine Aufgabe? Wie funktioniert das? Und so ist es menschlich betrachtet, wie wir funktionieren. Wir glauben, wir brauchen eine klare Aufgabe. Und Jesus sagt aber, wie wir gelesen haben, dass wir ihn suchen sollen, dass wir nach ihm trachten sollen. Was bedeutet das? Wie funktioniert das? Wir müssen sehr aufpassen, dass wir diese Dinge nicht ablehnen und dann sagen, okay, dann mache ich mein Ding, so wie ich das möchte, weil ich möchte nicht gesetzlich sein, möchte nicht mystisch sein, möchte auch nicht ritualistisch sein. Ich möchte einfach tun, was ich glaube, richtig ist, dann mache ich, was ich will. Nein, das ist ein Egoismus. Das ist auch fleischlich eigentlich. So, wie tut man das eigentlich? Und das ist, was ich hoffe, wir heute behandeln können. So praktische Lebensberatung für Nachfolger Jesu aus dieser Stelle. Wie funktioniert das? Orientiere dich an Jesus Christus. Aber wie? Wie geht das? Und es klingt vielleicht zu einfach, aber es ist gar nicht so kompliziert. Es dreht sich um eine Beziehung. Dreht sich um ganz klare Liebesbeziehung zwischen uns und den Herrn. Unser Sündenfaktor heute ist, der Mensch betrachtet das Äußerliche und lässt sich dadurch leicht verführen. Es kann sein, dass jemand äußerlich sehr, sehr fromm und religiös ausschaut. Wie gesagt, tut alle die verbotenen Dinge nicht. Aber heißt das, dass im Herzen eine echte Liebe, eine echte Sehnsucht für Christus vorhanden ist? Nicht unbedingt. Kann darauf hinweisen. Aber wer weiß das genau? Der Herr weiß das genau. Und mit der Zeit kommt es dann auch heraus. Die Sache ist folgendes. Wir sehen, diese Räuber, die sind alle äußerlich. Anpassung an das Äußerliche. Der Herr will etwas anders. Er fängt nicht von außen an und dann nach innen verändert er uns, sondern spiegelverkehrt. Gott will deine Liebe haben. Er will dein Herz. Er will, dass du ihn suchst, dass du ihn nach ihm trachtest. Was bedeutet das? Er will, dass du dich freust auf seine Erscheinung, dass du eines Tages wiederkommst und du wirst Jesus sehen. Und dass es dir nicht egal ist, ja, das ist so Theorie und Religion und so weiter. Nein, du freust dich darauf. Also ich durfte in vergangenen Zeiten, also ich mehr als 10 Jahre her, in einer Freizeit in Spanien Mitarbeiter sein. Und da waren wir fast 2 Wochen dort unten, weil das war eine Gruppe aus Deutschland und die sind mit einem riesen Reisebus nach Spanien gefahren, haben dort dann in diese schöne, warme Klima Freizeiten für Teenagers gemacht und ich durfte als Mitarbeiter da sein und es war sehr schön, aber wenn du so weit fährst, bleibst du nicht 5 Tage und kommst zurück. Das waren fast 2 Wochen da unten. Wisst ihr, nach 2 Wochen in mir war wirklich, nicht nur nach 2 Wochen, es fing ziemlich bald, in mir war dieser Wunsch danach, meine Familie wiederzusehen. Es war nicht schön, getrennt zu sein von Grace und von meinen Kindern. Und dann, als dann der Tag näher angekommen ist und ich wusste, jetzt bald sehe ich meine Familie wieder, da war in mir eine zunehmend größere Freude darüber. Ich darf meine Familie sehen, ich darf wieder zusammen sein mit meiner Familie. Es waren nur 2 Wochen. Diese Liebesbeziehung, dieser Liebeswunsch nach Christus darf in uns ruhig Realität sein. Das ist nicht mystisch oder esoterisch oder irgendwie gefühlsorientiert. Das ist Beziehung. Hast du einen Wunsch, eine Freude daran, dass Jesus zurückkommt, dass du ihn eines Tages tatsächlich in den Augen schauen darfst? Dass du Jesus Christus, der für dich gestorben ist, sehen wirst. Wir merken, dass die Fülle in Christus tut etwas in uns. Und es fängt an mit unseren Prioritäten. Wenn wir diese Stelle betrachten, sagt Paulus uns, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid. Okay? Das ist die Voraussetzung, dass wir in Christus neues Leben haben. Dass wir neugeboren sind durch Jesus Christus, durch Glauben an seinem Namen. Vers 20, wir haben gemerkt, wie diese Stelle, diese Aussage mit Vers 20 verbunden ist, weil da steht, wenn ihr nun mit Christus, den Grundsätzen der Welt, gestorben seid. Okay? Die weltlichen Dinge sind wir gestorben, aber in Christus sind wir auferweckt worden. Vers 3, denn wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, was sollen wir tun? Hast du neues Leben in Christus? Dann du lehnst ab ritualistische Dinge. Warum? Naja, brauchst es nicht mehr. Was tut man? Erstmal sucht man etwas und zweitens trachtet man nach etwas. So, was meinst du damit? Lebensziele werden neu aufgesetzt und Denkweisen werden neu geformt. Neues Denken, neue Ziele. Heißt nicht, dass bevor du gläubig geworden bist, hast du Geld verdienen wollen, um deine Familie zu verpflegen, und nachdem du gläubig geworden bist, ist dir deine Familie wurscht. Und du willst kein Geld mehr verdienen, weil es dir völlig wurscht ist. Nein. Sondern warum tust du, was du tust? Wozu tust du, was du tust? Ist deine Arbeit da, damit du selbst irgendwas verwirklichen kannst für dich? Oder tust du das, weil du himmlische Ziele dadurch eigentlich anstrebst? Diese Suche und dieses Trachten ist etwas, das erstens mit einer Herzenseinstellung verbunden ist. Paulus hat es in Philipper 3, Vers 14 so gesagt: Ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Er wollte, dass der Herr ihn verändert. Das war wie ein Jagen auf etwas zu. Hinlaufen. Suchen. Sucht das, was droben ist. Jesus hat das auch gesagt. Wir werden es ein paar Mal heute betrachten. Matthäus 6, Vers 19. Ihr sollt es euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. So, was suchst du? Das ist dein Schatz. Jesus sagt nicht Dinge, die rosten oder die eben ja von Motten zerstört werden. Was sind das? Das sind materielle Sachen. Das sind irdische Dinge. Irdische Dinge sind einfach Werkzeug. Weißt du, wir sehen hier, okay, diese Dinge sind falsch. So, wir suchen das nicht. Wir versuchen nicht durch Rituale Gott irgendwie zu gefallen. Was ersetzt das aber? Wenn ich Christus suche, was denke ich? Ich denke nicht an, was ich getan habe. Schau, ich bin in der Kirche gegangen, jeden Sonntag, ganz brav. Gott muss mich annehmen. Schau, ich habe mein Geld gespendet. Schau, ich habe diese, was weiß ich, Umzug war ich dabei. Irgendeine Pilgerreise habe ich gemacht. Jetzt bin ich gut. Nein, wonach trachte ich? Das Kreuz, das leere Grab. Wie kann ich wissen, dass mein Leben vor Gott in Ordnung ist? Nicht, weil ich irgendwelche Rituale gemacht habe, sondern weil er, Jesus, alles vollbracht hat. Er hat es erledigt. Er ist meine Hoffnung. Ich trachte nach Christus. Ich suche ihn. Ich überlege und bekenne mich zu ihm. Nächstens, was suche ich dazu? Suche ich dann irgendwelche Erfahrungen, um mich zu orientieren? Nein. Was suche ich? Das Wort Gottes und Gebet. Ich pflege die Beziehung mit dem Herrn. Warum? Ich brauche keine Erfahrung. Er hat mir schon alles in seinem Wort gegeben, was ich brauche. So, jetzt habe ich eine neue Orientierung. Ich orientiere mich nicht nach meinem eigenen Verstand oder meinen eigenen Wünschen, sondern ich orientiere mich nach dem Wort Gottes. Was sagt das Wort? Was ist für den Herrn für mich am wichtigsten? Du schaust dann Johannes Kapitel 15 an. Und Johannes 15 sagt, dass wir in Christus bleiben sollen. Dass er der Weinstock ist und wir sind die Reben. Ohne ihn können wir gar nichts tun. Wir merken, alles, was ich tue, darf und muss mit Christus und mit seinem Wort in Verbindung stehen. Ich lerne dadurch sozusagen eine neue Denkweise. Ich denke jetzt biblisch, nicht mehr persönlich und meine persönliche Einstellung, meine persönliche Vorlieben und Wünsche. Sondern jetzt will ich, was der Herr will. Verändert meine Wünsche, meine Ziele. Die werden jetzt biblisch. Und das hat dann zwangsläufig natürlich den Unterschied, dass ich mich nicht an Verbote orientiere oder an irgendwelche Äußerlichkeiten, sondern dass mein Herz verändert wird. Mein Herz neu aufgestellt wird. Und wir haben das in der Gemeinde oft gesagt, wie Gott, man kann es nicht oft genug sagen. Warum bringe ich meinen Nachbarn nicht um? Bloß weil es verboten ist in der Schrift? Du gehst zu deinem Nachbarn, weißt du, wenn es nicht verboten wäre, dann würde ich dich heute erschießen. Weißt du das? Aber ich bin ein Christ und es ist verboten, deswegen tue ich es nicht. Wenn du das sagen würdest, was würde dein Nachbar sagen? Oh Mann, Jesus ist so schön. Diese netten, tolle Christen, die so sich an Jesus orientieren und deswegen ihre Nachbarn nicht ermorden. Und dein Nachbar würde sagen, du bist ja so ein Heuchler. Was ist mit dir los? Warum tun wir das, was Gott verbietet uns nicht? Nicht, weil es verboten ist, sondern weil würdest du aus einem Herz der Liebe deinen Nachbar erschießen? Und das ist natürlich ein extremes Beispiel. Aber würdest du zu deinem Nachbar hingehen und sagen, weißt du, du nervst mich und ich habe dich so sehr lieb, ich werde dich heute erschießen? Nein, das geht nicht. Du würdest vielmehr genau das tun, was Jesus getan hat. Jesus ist für die Menschen, die gegen ihn gesündigt haben. Er ist für sie gestorben. Du würdest das Böse mit dem, was gut ist, überwinden. Warum? Weil dein Herz jetzt sucht und trachtet, was oben ist. Wie geht Jesus mit nervigen Sündern um? Das ist, was ich tun möchte. Wer war und ist ein nerviger Sünder vor Christus? Oh. Schuldig. Und das ist, was Jesus uns eigentlich auch lehrt. Wenn wir verstanden haben, was er uns alles vergeben hat, dann werden wir auch kein Problem haben, anderen Menschen Vergebung zu schenken. Wer bin ich, dass ich jemanden anders ihre Schuld nicht vergebe, wenn Jesus mir meine Schuld vergeben hat? Ich orientiere mich nicht an, was ich denke und an was ich glaube sein soll, sondern ich orientiere mich an Christus, an Jesus. Ich denke anders und so wird mein Suchen und Trachten neu aufgestellt, weil es sich nicht um Rituale geht und ich gehe Sonntag in der Gemeinde oder in der Kirche, ich tue meine Pflicht und dann am Montag denke ich gar nicht mehr an Jesus. Warum? Das habe ich ja schon gestern erledigt. Ich war schon gestern in der Gemeinde, ist erledigt. Ist ja nichts erledigt. Ist Jesus mit dir jeden Tag oder nur am Sonntag? Lebst du das Auferstehungsleben jeden Tag oder nur am Sonntag? Was ist hier los im Herzen? Kann ich jetzt mit meiner Frau, die ich liebe, sagen, weißt du, Grace, du kriegst Montag. Montag bin ich für dich da. Die anderen Tage, tut mir leid, keine Zeit für dich. Was für eine Beziehung würden wir da haben? Das wäre schrecklich. Das ist nicht gut so. Und in der Beziehung mit dem Herrn, er will dein Herz. Ein Herz voller Liebe. Schlag 2. Korinther 5 bitte auf. 2. Korinther 5. Verse 14 bis 15. Du suchst und du trachtest nach Christus jetzt. Du willst Jesus erkennen, du willst Jesus dienen, ehren, folgen. Er ist dein Leben jetzt. Dein Herz ist voller Liebe. Jesus sagte, der wichtigste Gebot ist, Gott zu lieben und deinen Nächsten zu lieben. Und wenn du das tust, hast du alle Gebote, wirst du alle Gebote erfüllen. Vers 14 in 2. Korinther 5 sagt, denn die Liebe des Christus drängt uns. Das ist ein interessanter Auslegungspunkt. Die Liebe des Christus. Ist das jetzt, dass Christus mich geliebt hat? Oder ist es, dass ich Christus liebe? Grammatisch kann es beide Richtungen gehen. Und wisst ihr, was ich glaube, die Antwort darauf ist? Ja. Ganz genau. Ich glaube, die Antwort darauf ist, Gott hat durch seinen Geist das so geschrieben, damit wir beides sehen. Er hat es nicht eindeutig in eine Richtung oder andere, weil beides stimmt. Meine Liebe für Christus, seine Liebe für mich. Was tut das? Es drängt mich. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Die Liebe drängt mich dazu. Mein Leben gehört mir nicht mehr. Ich bin jetzt teuer erkauft, sagt uns 1. Korintherbrief. Ich will Jesus verherrlichen in mein Leib und in meinem Geist. Ich will alles zur Ehre des Herrn tun. Warum? Weil ich Jesus liebe. Das ist eine ganz andere Sache, wie jemand, der sagt, weißt du, hier sind die Regeln, mach das. Hier ist die Ritual, die du machen musst, tu das. Und so, sondern, hey, warum lasse ich mich taufen? Weil ich Jesus liebe. Er ist für mich am Kreuz gestorben und er hat gesagt, identifiziere dich mit mir durch die Taufe. Wow, ich darf das, wirklich? Ja, so wie er sich mit mir identifiziert hat, darf ich mich mit ihm öffentlich identifizieren. Gerne, warum? Es ist ein Regel der Christentum. Nein, nein, es ist Christus, es ist Jesus, es ist Liebe. Warum nehmen wir teil am Mahl des Herrn? Es ist ein Ritual des Christentums. Nein, wir verkündigen jedes Mal, er lebt. Wir haben einen neuen Bund mit Christus. Es ist eine tolle Wahrheit. Wir feiern Jesus jedes Mal, dass wir das tun, weil wir ihn lieben. So ein Herz voller Liebe für Christus, zur Ehre Gottes. Du siehst das durch die Schrift hindurch. Und dann auch, schlag Galater 2, Vers 20. Du tust das nicht in deiner eigenen Kraft. Woran du dich orientierst, ist der Geist Christi, der in dir wohnt. Du bist nicht alleine als Waisenkind hinterlassen worden. Jesus sagte, ich werde den Beistand zu euch schicken. Jesus sagte, ich bin bei euch bis am Ende aller Tage. Und Paulus hat das in Galater 2, Vers 20 so formuliert, ich bin mit Christus gekreuzigt. So, ich bin auch da am Kreuz gestorben mit Christus. Ich identifiziere mich mit ihm so sehr. Ich orientiere mich an ihm so. Das ist, wer ich bin. Ich bin Christus mit ihm. Ich bin selbst nicht Christus, aber er ist meine Hoffnung und Orientierung. Und nun lebe ich. Okay, ja, du und ich, wir sind noch am Leben. Wir essen, leben, handeln noch. Aber nicht mehr ich selbst, sondern wer lebt in mir? Christus lebt in mir. Steht da, aber ich habe diese Rituale, die ich angehen muss. Ich habe diese Verbote, die ich einhalten muss. Ich habe diese mystische Erfahrungen, die ich suchen muss. Nein, ich habe Christus in mir. Er lebt in mir. Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das heißt auf Erden, meine Füße stehen auf dieser Erde. Aber mein Herz und meine Gedanken sind im Himmel. Dann gar nicht so weit entfernt voneinander. Okay? Das heißt, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes. Es ist Christus, der in mir lebt. Das ist eine Orientierung, dass Christus sieht in der Arbeitsplatz, auf Urlaub, in der Zeit, wo man krank ist, wo man gesund ist, durch segensreiche Zeiten, durch herausfordernde Zeiten. Die Idee und die Orientierung ist, wie kann ich Jesus in dieser Welt zeigen? Wie kann ich Jesus darstellen? Er ist mein Alles. Ohne ihn bin ich nichts. Ich will ihn lieben. Ich will ihn ehren. Und wenn du ihn fragst, ja, okay, wie mache ich das aber spezifisch? Gehen wir jetzt zurück zu Kolosser. Okay. Was kommt jetzt als auf uns zu? Kolosser Kapitel 3 und 4 bis 6. Wie schaut das aus, wenn dein Leben an Christus orientiert wird? Naja, als erstens wirst du natürlich nicht in Unzucht, in Unreinheit, in Leidenschaft, böse Lüste, Habsucht, Götzendienst leben. Was hat das mit Christus zu tun? Jetzt haben wir nicht Verbote. Also ich darf nicht Unzucht, das ist verboten, deswegen mache ich es nicht. Nein, der Grund, warum du das nicht tust, ist, weil du Jesus liebst. Weil es ihn nicht ehrt. Du liebst ihn mehr. Dein Denken hat sich verändert. Wie gehst du dann auch mit Lügen und Wahrheit um? Naja, wer ist der Lügner in dieser Welt? Wer ist derjenige, der sozusagen als Wesen ein Lügner ist? Christus oder Satan? Nicht Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. So, warum lüge ich nicht? Naja, es ist verboten, Christen dürfen das nicht. So was tut ein Christ nicht. Der Grund, warum wir nicht lügen, ist, weil Lügen Satan-ähnlich ist und zerstörerisch ist. Und Christus die Wahrheit ist. Und ich vertraue auf Christus. Ich will Jesus ehren mit meinem Leben. Würde ich lügen, würde ich mein Heil nicht verlieren, aber ich würde Jesus entehren. Das will ich nicht. Warum gibt's dann diese, da wird dann auch erzählt, wie soll ein Mann mit seiner Frau umgehen? Wie soll ein Arbeiter mit seinem Arbeitgeber umgehen? Wie soll man mit Vergebung und warum tut man das? Weil Christus im Mittelpunkt steht. Weil wir Jesus verherrlichen wollen. Weil unser Trachten, unser Denken an Jesus orientiert ist und nicht an andere Dingen. Das Wort Trachten ist mehr als einfach Denken. Es ist wirklich danach streben, gewisse Ziele zu erreichen. Gewisse Prioritäten zu tun. Und er sagt, trachte nach dem, was droben ist. Wer ist droben? Was trachten wir nach goldenen Straßen? Wir haben gerade nicht so lange her in der Offenbarung gelesen, dass Neue Jerusalem wird goldene Straßen haben. Cool. So, die haben so viel Gold, sie können die Straßen damit bauen. Das ist schon nett. Also niemand hier denkt an Asphalt als was besonders Tolles, oder? Ich habe zu Hause 100 Kilo Asphalt liegen, ich bin reich. Aber hast du 100 Kilo Gold zu Hause, boah, bin ich richtig reich. Aber im himmlischen Jerusalem werden die Straßen damit eigentlich gebaut. Es ist für Gott kein Ding, es ist kein Wertgegenstand für ihn. Was will er? Er will unsere Herzen. Wir erkennen, dass diese Dinge sind nicht, wofür wir leben. Wir leben für das, was droben ist. Es ist nicht das Gold im Himmel. Wer ist im Himmel? Jesus. Wie können wir ihn ehren? Wie können wir ihn lieben? Wie kann mein Leben ein Bild seiner Gnade sein? Wie kann ich dieser verlorenen Welt zeigen, dass Gott in mir gewirkt hat und er kann auch in die anderen Menschen wirken? Das ist mein Ziel. So muss ich mich verleugnen? Ja, weil ich es muss. Nein! Warum gehe ich in der Gemeinde am Sonntag? Naja, das muss man als Christ. Nein, muss man nicht. Du verlierst dein Heil nicht, wenn du an einem Sonntag nicht erscheinst. Warum kommen wir sonntags in der Gemeinde? Weil wir gemeinsam Jesus anbeten wollen. Weil er uns sagte, ihr braucht einander. Ich habe euch nicht dazu ausgesucht und auserwählt, um Einzelgänger zu sein. Ihr sollt als Leib, als Familie in dieser Welt dienen und arbeiten. Ihr schafft es nicht alleine. Ihr braucht Unterstützung von anderen Christen, worin Christus wirkt. Das ist eine ganz andere Sache als, ja, ich muss halt sonntags in der Gemeinde gehen. Ich bin ein braver Christ. Versteht ihr, was ich damit, worauf wir hinwollen hier? Absolut wichtig, aus dem Herzen heraus. Es ist nicht, dass du, wenn du an Jesus glaubst, jetzt einen äußerlichen Tapetenwechsel erlebt hast. Jetzt verwechsel ich habe die alten Ritualen und Gesetze ausgetauscht mit neuen. Nein, nein. Ich habe ein neues Herz in Christus. Ich habe ein neues Verlangen in Christus. Ich habe einen neuen Wunsch in Christus. Ich trachte nach das, was oben ist. Ich freue mich auf das, was auf mich zukommt. Also Matthäus 6 haben wir gerade gelesen, aber schau noch einmal Vers 21. Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ein Christ ist bereit, in dieser Welt zu leben, aber ist auch bereit, in einem Augenblick alles Irdische aufzugeben, wenn es Jesus nicht ehrt. Denk an Daniel im Alten Testament. Daniel lebte ein treues Leben und er liebte Gott. Und dann kam das Befehl, dieses neue Gesetz, niemand darf zu Gott beten. Und wer zu Gott betet, wird in der Löwengrube geschmissen. Was tut Daniel? Hoch angesehen, große Verantwortung. Was tut Daniel? Er sagt, gut, dann bete ich weiter. Passiert mit mir, was passieren soll, aber ich verleugne meinen Herrn nicht. Ich lebe nicht für den König, lebe nicht für meine Stelle, ich lebe nicht für Wohlstand, ich lebe für meinen Gott. So, was werde ich tun? Weiter beten. Und seine Feinde wussten, dass er das tun wird. Sie haben das im Vorhinein gewusst. Er ist so treu. Du wirst nichts sonst finden in seinem Leben, wo er untreu ist. Wir können ihn nur zerstören, wenn wir das irgendwie durch seinen Gott tun. Und Daniel sagt, okay, ja, dann ist mein Ablaufdatum schon da. Aber ich werde meinen Herrn nicht verleugnen. Und ihr kennt die Geschichte, was passiert. So wird tatsächlich in eine Löwengrube geschmissen, aber Gott tut ein Wunder und er wird bewahrt und er kommt wieder raus. Und danach, die Leute, die ihn nach seinem Leben getrachtet haben, die werden reingeschmissen, die schaffen es gar nicht mal zum Boden. Die werden aufgefressen, bevor sie überhaupt an den Boden gefallen sind von den ganzen Löwen. Die Löwen hatten schon Hunger. Aber wer herrscht über die Löwen? Der gleiche, der über den Tod herrscht. Jesus. Ich möchte euch jetzt nicht sagen, ihr sollt alle eine Löwengrube-Erfahrung machen. Also was ich damit sagen möchte, ist, ein Christ hat gewisse Prioritäten. Ich möchte Jesus in keiner Art und Weise verleugnen. Ich bin bereit, diesen Job nachzugehen. Aber wenn in diesem Job jetzt vorkommt, dass ich Jesus deswegen nicht treu sein kann. Gut, wer weicht jetzt? Jesus oder mein Job? Der Chef kommt und sagt, du musst jetzt lügen für mich. Wer ist ein Lügner? Jesus oder Satan? Er will, dass ich jetzt Satan ähnlich bin, um ihn als Chef zu dienen. Da gibt es keine Entscheidung zu treffen. Nein, tut mir leid. Ich bleibe in der Wahrheit. Chef, bin bereit, dir zu dienen, aber nicht bereit, für dich zu lügen. Weil das dreht sich nicht ums Geschäft. Da dreht sich eigentlich um meinen Charakter und meinen Herrn. Den will ich nicht verleugnen. Und was, wenn du deinen Job verlierst? Wer sieht das? Wer kennt das? Bleib treu. Der Herr wird leiten und lenken. Er weiß, was wir brauchen. Warum? Weil der Herr gibt uns die Fülle und es gewährt uns eine feste Sicherheit auch. Die letzten zwei Verse sind wirklich wunderschön. Eine feste Sicherheit haben wir in Christus. Denn ihr seid gestorben. Euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Geborgenheit ist heute für uns sicher in Christus. Dein Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Dein Leben ist sicher in Christus. Wir reden nicht hier von unserem irdischen Leben. Wie gesagt, alle von uns haben einen Ablaufdatum. Wann das passiert? Krieg ändert nicht die Sterberate auf dieser Welt. Ich bin nicht für Krieg. Es verschiebt einfach den Todestag. Das ist das Einzige. Ich bin gegen Krieg. Gott will auch nicht, dass Menschen einander mit Boshaft und so umbringen. Aber Krieg verändert die Todesrate nicht. Es verschiebt einfach den Todestag. Alle werden eines Tages sterben. Und das ist unser größter Feind. Und Jesus ist der Einzige, der das eigentlich wirklich besiegen kann. Wir wollen ihm dienen mit unserem ganzen Leben. Unser Leben ist in ihm verborgen. Er ist unsere Hoffnung. Und wenn er eines Tages wiederkommt, Vers 4, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Dein Morgen ist die Herrlichkeit Christi. Morgen ist die Herrlichkeit Christi für uns sicher. Heute haben wir Geborgenheit in ihm, morgen haben wir Herrlichkeit in ihm. Und das ist kein Wunschdenken, das ist Verheißung. Das ist nach oben schauen. Das ist Christus suchen. Das ist nach das himmlische Trachten. Den Unterschied zu erkennen zwischen das, was himmlisch ist und das, was irdisch ist. Ich hatte vor vielen Jahren die Erfahrung, dass ich mit einem jungen Mann über das Evangelium über längere Zeit sprechen durfte. Und da hat es dann wirklich eines Tages verstanden, was das bedeutet, ein Christ zu sein. Jesus wirklich mit ganzem Herzen zu lieben und ihn wirklich im Leben herrschen zu lassen. Das Leben den Herrn Jesus zu übergeben. Und das Traurige ist, dass dieser junge Mann Jesus deswegen dann abgelehnt hat. Und er sagte es ganz klar auch heraus. Er sagte, ich will nicht für die Ewigkeit leben, ich will für hier und jetzt leben. Das eine hat er nicht verstanden und ich konnte das ihm nicht erklären. Er hat nicht verstanden, dass das Leben hier und jetzt mit Christus eigentlich das schönste Leben ist, das es gibt. Aber was er eigentlich damit sagen wollte, ist, ich will nicht ein Leben für Christus hier und jetzt leben. Ich will mein Leben gestalten, wie ich es haben möchte. Und deswegen lehne ich Christus ab. Und viele, viele Menschen sagen es nicht so ehrlich heraus, aber denken genauso. Ich möchte Gott und König meines eigenen Lebens sein. Und ich gebe Jesus nichts ab. Aber wenn du Jesus dein ganzes Leben geben würdest und erkennen würdest, die Herrlichkeit, die auf uns wartet, ist so viel größer. Römer 8, Vers 18 sagt, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber die Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das, was wir heute leiden, unter Anführungszeichen, ist nichts im Vergleich zu was auf uns in Christus zukommt. Wenn wir erkennen mit den Augen des Glaubens, wer Christus ist und in ihm unsere Fülle finden, dann haben wir alles, was wir brauchen. Für heute und für die Zukunft. Paulus sagt, wenn ihr nur mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist. Trachtet nach dem, nicht nach dem, was auf Erden ist. Deine Prioritäten, deine Ziele werden verändert. Du hast neue Sicherheit in Christus. Und du erkennst, dass Gott dein Herz will und deine Liebe will. Und das ist, was du auch möchtest. Danach strebst du, dein ganzes Herz dem Herrn zu geben. So lass uns denken. Erstmals, lebst du in Christus? Bist du ein Kind Gottes? Zweitens dann, wenn du sagst, ja, ich kenne Jesus. Er hat alles für mich erledigt. Ich weiß, er hat es vollbracht. Ich brauche nichts hinzuzufügen. Alles ist vollbracht in Christus. Dann, nächste Frage. Gut, suchst du Christus jeden Tag? Nicht nur einfach ein bisschen in der Bibel lesen, ein bisschen beten und dann auf deinen eigenen Weg gehen, sondern ist dein Tag geprägt von Jesus? Trachtest du nach Christus? Denkst du danach, dass in meiner Arbeit sogar alles, was ich tue, ein Zeugnis ist für oder gegen Christus? Und dann genießt du die Geborgenheit in Christus? Erlebst du, was das ist, in Christus Tag ein und Tag aus innerliche Friede und Freude zu genießen? Das ist, was der Herr Jesus geben möchte. Und wenn wir dann nachher diese Dinge anschauen, dass wir ein Christ nicht tut, es ist keine neue Regelaufstellung. Jetzt gibt's neue Verbote. Nein, das zeigt, wie ein Herz ausschaut, der nach oben sucht, nach oben schaut. Das entspricht ein verändertes Herz, ein verändertes Denken. Das entspricht jemandem, der Jesus liebt. Und so schaut das dann auch ganz konkret aus. Okay, so, liebe Geschwister, was ist die Orientierung? Es ist Jesus Christus. Und dass ich an ihn denke und alles an ihm sozusagen anpasse in meinem Leben. Nicht er passt sich an mich an. Er ist in meinem Leben, in allen Facetten, im Mittelpunkt. Amen. Lass uns beten. Vater, das sind geistliche Wahrheiten. Und ich möchte einfach bitten, dass du in uns das klar bewirkst, dass wir verstehen den Unterschied zwischen ein äußerliches Folgen von Regeln und von Gesetzen und eine innerliche Hingabe, dass aus Liebe und Wunsch danach, Jesus zu ehren, Christus diese Welt darzustellen, so zu leben, wie er eigentlich gelebt hat, so wie er ist, dass wir verändert werden, dass wir so als Botschafter Christi ihn auch wirklich widerspiegeln in unserem Herzen. Dass wir Sünde vermeiden, nicht weil es verboten ist, sondern weil wir wissen, Jesus ist für uns am Kreuz für diese Sünden gestorben. Und wir sind befreit. Wir wollen für die Gerechtigkeit, für Christus leben. Herr, wirk du. Und ich möchte auch bitten, dass wenn es jemand hier gibt, der noch nicht den Herrn Jesus gehört und noch nicht ihm Jesus Christus angenommen hat im Glauben, dass da auch ein offenes Herz vorhanden ist, eine Bereitschaft, diese Welt abzulehnen und Christus anzunehmen. Zu erkennen, dass nur Jesus wirklich unsere Liebe verdient hat. Alles andere ist Schein und Trug und vergänglich. Nur in Christus können wir die Fülle des Lebens haben. So hilf uns, Herr, dass wir in deiner Kraft Tag ein und Tag aus leben. Lass uns nach dem suchen, was droben ist. Weil wenn Christus für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wir danken dir, Herr.